Ich darf euch jetzt noch den Bibeltext zur Predigt vorlesen. Und zwar kommt er heute aus Matthäus 11, 28 bis 30 und Matthäus 16, 24 bis 26. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Dann sagte Jesus zu den Jüngern: Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Gibt es etwas Kostbares als die Seele?
Einen wunderschönen guten Abend. Ich bete zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für diese Zeit, die jetzt vor uns liegt. Ich möchte dir danken für deine Gegenwart und möchte dich bitten, dass du uns da bewegst und ansprichst, wo wir gerade sind und wo wir dich vielleicht auch gerade am meisten brauchen. Amen. Ja, wir beginnen heute mit einer neuen Predigtserie anlässlich der beginnenden Fastenzeit. Die hat jetzt am Mittwoch, am Aschermittwoch angefangen, und diese Predigtserie hat den Titel Die Seele entrümpeln. Und das Wort für Seele im Neuen Testament, das griechische Wort, was dort verwendet wird, ist das Wort, woher wir unseren Begriff Psyche oder dann in Ableitung davon auch Psychologie bekommen. So, und das könnte man vielleicht so beschreiben als den Sitz unserer Sehnsüchte, unserer Gefühle, aber auch unserer Gedanken. Und ich finde, man könnte vielleicht auch so ein bisschen sagen, die Seele ist so das, was uns lebendig macht, was uns immer wieder dazu bewegt, auch nicht nur leblos auf der Couch rumzuhängen. Und das heißt dann, beim Entrümpeln der Seele geht es so ein bisschen um die Frage, was machen wir eigentlich mit all dem, was unsere Seele belastet? So, was machen wir mit dem, was uns runterzieht, mit dem, was uns auch immer wieder irgendwie die Lebensfreude nimmt und verdirbt? Gibt es irgendwie einen Weg, damit gut umzugehen, das gut zu verarbeiten? Und ich merke das immer wieder oder denke das immer wieder, vielleicht nimmt man das nicht immer so wahr, aber wir sind alle irgendwie unglaublich vielen seelischen Belastungen ausgesetzt. So, das Leben hinterlässt Spuren auf unserer Seele, könnte man vielleicht auch sagen. Gerade diese Woche habe ich wieder einen Artikel gelesen im Tagesspiegel, in dem drin stand, dass das Risiko für erwachsene Menschen an einer Depression zu erkranken in einer Großstadt 30-40% höher ist. Das heißt, so dieses Großstadtleben, das hat irgendwie einen Einfluss, das macht was mit unserer Seele, das belastet uns da irgendwie. Oder habe ich jetzt in der Vorbereitung herausgefunden, das wusste ich vorher auch nicht, es gibt in Deutschland ein Aktionsbündnis für seelische Gesundheit, das jedes Jahr im Oktober auch so eine Aktionswoche in Berlin veranstaltet. Und im vergangenen Jahr ging es dabei zum Beispiel um seelische Gesundheit in der digitalen Welt. Also was macht das mit unserer Seele, mit unserer Psyche, dass wir jetzt alle viel mehr vor Bildschirmen rumhängen zum Beispiel? Und in dieser Predigtserie geht es jetzt eben um die Frage, gibt es von unserem Glauben her einen guten Weg, mit dem wir so mit all dem umgehen können, was unsere Seele belastet? Und die Predigt heute ist eher so ein genereller Einstieg in dieses Thema, und in den kommenden Wochen liegt dann der Fokus mehr auf so einzelnen Lebensbereichen. Was macht das mit unserer Seele, wie wir arbeiten, wo wir arbeiten, was wir arbeiten, oder auch wie hängen unsere körperliche und unsere seelische Gesundheit zusammen. Und diese Serie, insbesondere auch die Predigt heute, baut eben auf diesen beiden Aussagen von Jesus zur Seele, die wir gerade gehört haben. Und in Matthäus 16, versucht das mal so in einem Satz zusammenzufassen. In Matthäus 16 geht es darum, unsere Seele nicht zu verlieren. So, Jesus macht da so eine Perspektive auf, wie wir all das, was so einprasselt auf unsere Seele, verarbeiten können. Und zwar so, dass es eben nicht uns in die Verzweiflung oder am Ende sogar in die Depression treibt. Darum geht es in meinem dritten Punkt der Predigt heute. Und in Matthäus 11 geht es dann mehr um Ruhe für unsere Seele. Jesus will unsere Seele erleichtern. So, wie kann das aussehen? Was meint er damit? Darum geht es im zweiten Punkt der Predigt heute. Und anfangen will ich damit nochmal so das Dilemma unserer Seele aufzumachen, weil manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, selbst dieses Suchen nach Ruhe für die Seele kann mich unheimlich stressen. Ja, es ist manchmal nicht so einfach, sondern ja, macht mich eher noch unruhiger. So, woran liegt das eigentlich? Ja, wo ist eigentlich das Problem? Das heißt nochmal in der richtigen Reihenfolge die drei Punkte. Erst nochmal das Dilemma der Seele. Wie funktioniert das mit der Ruhe für die Seele? Und dann, wie verarbeiten wir, wie gehen wir um mit all den Belastungen und den Stress, die diese Ruhe immer wieder bedrohen oder angreifen? Und ich habe ja schon so ein paar kurze Beispiele gemacht jetzt in der Einleitung, was so Dinge sind, die vielleicht unsere Seele irgendwo belasten, anstrengen können. Aber ich will jetzt noch mal kurz zurückgehen in den Kontext, in den Jesus seine Aussagen reingesprochen hat. Denn wenn wir so verstehen wollen, was Jesus jetzt auch damit meint, mit Ruhe für die Seele, dann ist ja erstmal wichtig zu wissen, wovon er der Seele eigentlich Ruhe verschaffen will. So, was ist das Problem, das Jesus hier anspricht? Was meint er zum Beispiel, wenn er von der Last spricht, die seine Zuhörer fast erdrückt? Und dazu finde ich es eine sehr spannende Beobachtung, dass Jesus sich mit seinen Aussagen hier von zwei religiösen Strömungen oder Gruppierungen seiner Zeit sehr stark abgrenzt. Das sind die sogenannten Pharisäer und Sadduzäer. Und in Matthäus 16, so ein paar Abschnitte vor dem Text, den wir gerade gelesen haben, sagt er zum Beispiel ausdrücklich zu seinen Jüngern, hütet euch vor den Lehren der Pharisäer und der Sadduzäer. Und ganz kurz, wodurch sich diese beiden Gruppen ausgezeichnet haben, war folgendes: Die Sadduzäer waren davon überzeugt, es gibt kein Leben nach dem Tod, so mit dem Tod ist fertig, auch die Seele stirbt mit dem Körper, ist einfach Feierabend dann, sie haben auch nicht an irgendwelche Engel, Geister oder Ähnliches geglaubt. So mit anderen Worten, so dieses Leben, auch diese Welt, so das ist das, worauf es ankommt, das ist alles, was wir haben und daraus müssen wir eben das Beste machen. Die Pharisäer haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie so ganz genaue, detaillierte moralische Vorschriften und Regeln für jeden Bereich des Lebens erarbeitet haben. Und Jesus bezeichnet die Pharisäer dann auch immer wieder an ganz vielen Stellen als Heuchler, so die sich an Äußerlichkeiten irgendwie aufhängen, ohne mal so ein bisschen auch in sich reinzuschauen oder es völlig zu vernachlässigen, wie es denn in ihrem Inneren aussieht. So was sich in ihrer Seele vielleicht auch angesammelt hat an Bitterkeit, an Verletzungen, an Härte. Und es gibt dann auch eine ganz tolle Beispielgeschichte, die das illustriert, direkt im Anschluss an die Aussage von Jesus in Matthäus 11, wo die Pharisäer einen kranken Mann zu Jesus bringen am Sabbat, am Ruhetag. Und dann versuchen, ihm einen Strick daraus zu drehen, indem sie schauen, ob Jesus diesen Mann heilen wird am Sabbat, ob er ihm Ruhe verschaffen wird am Ruhetag. Und dann aber sagen, jemanden zu heilen ist Arbeit, das ist laut unseren Regeln am Ruhetag verboten und das geht so nicht. Und ich finde, allein schon an dieser Geschichte zum Beispiel wird dieses Festmachen an Äußerlichkeiten, die Ironie oder der Widerspruch, der da auch drin steckt, schon so ein bisschen deutlich. Und ich denke, es ist nicht so schwer nachzuvollziehen, wie Jesus das als eine Last beschreiben konnte für die Seelen seiner Zuhörer, für die Seelen der Menschen. So, und ich habe mich dann gefragt, gibt es das nicht auch bei uns irgendwie so ein bisschen, dass wir uns manchmal an Äußerlichkeiten aufhängen, so wie die Pharisäer? Oder spüren wir nicht manchmal auch so diesen Druck, was aus uns und unserem kurzen Leben zu machen? Oder durch unser Dasein zumindest irgendwie ein bisschen zur Verbesserung dieser Welt was beizutragen, so wie die Sadduzäer das vielleicht gesehen haben? Und dazu habe ich letzte Woche ein ganz interessantes Interview nachgelesen auf der Seite des Deutschlandfunk Kultur mit dem Autor Wolfgang Ulrich. Und da geht es um diese ganze Debatte um Bio, Nachhaltigkeit, vegan, Fair Trade und so weiter. Und da wurde die folgende Frage gestellt. Ich lese das kurz vor. Nehmen wir noch mal ein konkretes Beispiel. Wenn jetzt jemand einen Bio-Tee kauft und er kauft ihn nicht nur, weil er gut schmeckt und möglicherweise gesünder ist, sondern er kauft ihn auch, weil ihm der Hersteller verspricht, ich zahle den Teebauern in Indien oder sonst wo mehr als andere und behandle sie fair. Und das Ganze wird dann nachhaltig angebaut. Wenn ich also sage, der Tee ist okay, aber ich kaufe ihn im Wesentlichen deshalb, dann tue ich doch was Gutes. Wo fängt das für Sie an zu kippen? Die Antwort von Wolfgang Ulrich ist dann: Es kann natürlich auch dazu kommen, dass wenn Sie viele solcher Produkte konsumieren, die Ihnen eigentlich ein gutes Gewissen machen, dass Sie sich wirklich als besserer Mensch fühlen und ob Sie wollen oder nicht, anfangen auch so ein bisschen einen Dünkel zu entwickeln, auf andere Menschen herabzublicken, die eben beim Discounter einen Billigtee kaufen, wo auch klar ist, dass der nicht bio ist, dass der nicht nachhaltig produziert ist, dass da vielleicht auch seltsame Produktionsweisen, Handelswege und so weiter im Spiel sind. Und dass jemand, der aber vielleicht einfach nur weniger Geld hat oder sich jetzt einfach nicht so sehr für diese Konsumthemen interessiert, dass der damit auch schon implizit, zumindest als moralisches Subjekt, abgewertet wird. Und ich finde, in diesem Interview-Ausschnitt wird das Dilemma, in dem unsere Seele steckt, ganz schön deutlich. So, auf der einen Seite wollen wir ja die Welt verbessern, indem wir den richtigen Tee kaufen, denn wenn wir das nicht machen, dann haben wir ein schlechtes Gewissen, das belastet unsere Seele. Auf der anderen Seite fangen wir aber an, ob wir wollen oder nicht, sagt Wolfgang Ulrich, auf andere Leute runterzuschauen, wenn wir uns an solchen Äußerlichkeiten aufhängen, wie welchen Tee wir jetzt kaufen. Und so Hochmut ist ja letztlich auch nicht gut für unsere Seele. Ja, so oder so belasten wir irgendwie unsere Seele. Oder um mal die Aussage von Jesus in Matthäus 16 zu paraphrasieren, was nützt es einem Menschen, wenn er nur noch Bio kauft, aber dadurch anfängt, auf andere runterzuschauen? So, wir kommen nicht so leicht aus der Geschichte raus. Oder um das Ganze dann ein bisschen persönlicher zu machen, so, was mache ich denn, wenn ich in meinem Job zum Beispiel oder in meiner Beziehung den Eindruck habe, dass ich mich nicht mehr wohlfühle? So, wenn ich den Eindruck habe, diese Beziehung, dieses Arbeitsumfeld, das belastet meine Seele. Sage ich dann so eher mit den Sadduzäern, ich habe nur dieses eine Leben, dieses Leben ist kurz und zwar zu kurz für diese Beziehung oder zu kurz für diesen belastenden Job und springe dann im Zweifelsfall aber auch so ein bisschen hin und her, alle paar Jahre, alle paar Monate vielleicht sogar, ohne irgendwo mal richtig anzukommen oder auch bei irgendwem mal richtig anzukommen. So, und das kann ja die Seele auch irgendwo rastlos machen. Oder halte ich es dann doch eher mit dem Philosophen Wilhelm Schmid, der so ein bisschen mehr moralisch-pharisäisch argumentiert und sagt, die moderne Gesellschaft, beklagt Schmid, hat einen wenig hilfreichen Ratschlag. Geh, such dir eine nächste Beziehung und wenn die nicht klappt, wieder eine nächste. Bei aufgeklärten Menschen jedoch sollte die Einsicht wachsen, dass dieser Weg nicht zielführend ist. Vielleicht muss ich auch ein bisschen was aushalten. Aber ich finde dann einfach so weiter aushalten, so, das ist ja auch eher eine äußerliche, oberflächliche Lösung. So, ich kann schon immer weiter Dienst nach Vorschrift machen, ich kann auch weiter ein anständiger Partner sein, auch wenn sich das nicht mehr gut anfühlt, das ist vielleicht auch manchmal dran oder notwendig, aber das entlastet ja jetzt meine Seele nicht. So erlebt ihr diese Spannung manchmal auch so. So, dass ihr in manchen Bereichen des Lebens vielleicht so von einem zum nächsten hüpft, immer auf der Suche nach so einem Platz, nach einer Rolle, nach einer Person, irgendwas, wo ihr mal ankommen könnt, so wo ihr mal zu Hause sein könnt, wo die Seele baumeln lassen könnt, wo die Seele Ruhe findet. Oder dann, wenn ihr vom Typ her vielleicht eher beständig seid, dass ihr euch über kurz oder lang vielleicht sogar so ein bisschen wie Heuchler, wie Heuchlerinnen vorkommt. Fast wie so eine gespaltene Persönlichkeit, die nach außen hin halt weiter das macht, was von ihr erwartet wird, aber innerlich auch darunter leidet oder vielleicht schon längst abgehängt hat. So, wo und wie finden wir mal Ruhe für unsere Seele? Damit komme ich zum zweiten Punkt. Und diesem Versprechen von Jesus in Matthäus 11, dass er uns im Vergleich zu den Pharisäern und Sadduzäern zum Beispiel ein leichtes Joch auflegen wird, wie er hier sagt. So ein Joch, was unsere Seele nicht unnötig belastet, sondern ihr Ruhe verschafft. Und ein Joch ist ja eigentlich so ein Teil aus der Landwirtschaft, so ein hölzernes Gerät, was man Zugtieren auflegt und dann den Pflug dranhängt oder so, dass die es ziehen können. Aber im jüdischen Kultur- und Sprachgebrauch kann dieses Joch auch symbolisch stehen für so die Lehre eines Rabbiners. So das, was er seinen Jüngern auferlegt sozusagen. So, und inwiefern ist jetzt dieses Joch, diese Lehre von Jesus, leichter als der Ansatz der Pharisäer und Sadduzäer? Inwiefern kann er uns eher Ruhe für unsere Seele verschaffen? Und die Lehre von Jesus wird bei Matthäus, auch in anderen Evangelien, immer wieder auf den Punkt gebracht mit dem einen Satz, das Reich Gottes ist nahe oder das Reich Gottes ist angebrochen oder die Gegenwart Gottes, wie man vielleicht auch sagen könnte. Und das wird von Jesus immer wieder als was charakterisiert, was erstens unvergänglich ist, was so einen Wert hat, der irgendwie über dieses jetzige Leben hinausgeht. Und zweitens als auch was, was man eben nicht an Äußerlichkeiten festmachen kann, sondern was erstmal im Inneren, in der Seele eines Menschen am Entstehen ist. So, mit anderen Worten könnte man vielleicht auch sagen, es bedeutet, dass unsere Seele von Gott angesprochen wird. Und Jesus sagt hier, das ist es, was unsere Seele braucht, was sie mehr braucht als alles andere, was sie zur Ruhe kommen lässt. So, was sie noch mehr zur Ruhe kommen lässt als jetzt ein gutes Gewissen, ja, sich immer an die Regeln halten. Oder noch mehr als einfach nur so das Gefühl, jetzt den Moment genießen zu können, das Hier und Jetzt genießen zu können, so voll präsent zu sein. Oder sogar noch mehr als dieses Gefühl, durch mein Dasein die Welt irgendwie zu einem besseren Ort zu machen. Und das ist so ein übernatürlicher Impuls, ein Angesprochenwerden von Gott, was wir brauchen. Ich finde, dieser Impuls, wird sehr schön auf den Punkt gebracht mit einer Zeile aus einem Lied, was wir hier auch immer wieder singen, in der es heißt, meine Seele ist geliebt, Gott ist gut, mehr weiß ich nicht. So um dieses ganz grundlegende innere Empfinden des Geliebtseins, des Angekommenseins, darum geht's. Und geht's darum nicht genau auch bei so vielen Äußerlichkeiten, bei so vielen Weltverbesserungsaktionen, Selbstoptimierungsversuchen, die wir starten, dass wir versuchen, diese Ruhe für die Seele irgendwie zu finden, irgendwie greifen zu können, uns irgendwie zu erarbeiten. Und ich glaube, was Jesus hier sagen will, ist, diese Versuche, das funktioniert so alles nicht. Ja, eure guten Absichten in allen Ehren, aber ihr werdet am Ende den Bio-Tee kaufen und euch noch schlecht dabei fühlen, wenn ihr so weitermacht. Ja, ihr legt euren Seelen hier eine Last auf, die euch fast erdrückt. Und das Angebot von Jesus ist jetzt eben zu sagen, ihr müsst nicht mehr rastlos dieser Ruhe nachjagen, sondern ihr bekommt sie von Gott geschenkt. So, diese innere Ruhe ist nicht mehr das Ziel, nach dem ihr euch ständig ausstreckt, sondern ist die Voraussetzung, von der her ihr leben könnt. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wenn das bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich eingeführt werden würde. So wäre das nicht was. Wäre das nicht was, wenn die Menschen mehr aus Leidenschaft arbeiten würden und nicht mehr aus der Notwendigkeit, Geld verdienen zu müssen. So würde sie das am Ende nicht nur lebendiger machen, sondern sogar auch produktiver. So, und wäre das nicht auch was, so wenn wir in unsere Beziehungen gehen könnten, nicht in erster Linie aus der Notwendigkeit heraus, dass wir geliebt werden müssen, sondern mit mehr Leidenschaft für die andere Person? Oder wäre das nicht auch was, wenn wir so unsere Projekte, unseren Tag, unsere Arbeit angehen könnten, weil sie uns lebendig machen und nicht aus der Notwendigkeit heraus, dass wir jetzt uns oder sonst irgendwem was beweisen müssen, um uns gut zu fühlen? Und ich finde, die entscheidende Frage, sowohl beim Grundeinkommen als dann auch bei der Ruhe für unsere Seele, ist, stimmt das denn wirklich? Funktioniert das denn wirklich so? Ist meine Seele wirklich bedingungslos geliebt von Gott? Könnt ihr das glauben? So könnt ihr das glauben, dass eure Seele von Gott angesprochen wird, dass sie von Gott geliebt wird, egal welchen Tee ihr kauft? So könnt ihr das von ganzem Herzen wirklich auch so singen, meine Seele ist geliebt. Beziehungsweise auch, wenn ihr das eigentlich glaubt und schon tausendmal so gesagt oder gesungen habt, wie schafft ihr es, dass diese Stimme Gottes nicht immer wieder untergeht zwischen all den anderen Stimmen, zwischen all den Äußerlichkeiten, vielleicht an denen wir sonst auch das Wohlergehen unserer Seele festmachen? So, wie viel hilft es euch wirklich zu glauben, dass Gott euch liebt, wenn ihr gerade euren Job verloren habt oder die Beziehung gerade kaputt gegangen ist? Und mit der Frage kommen wir zum dritten Punkt. So, wie verarbeite ich all den Stress, all die Belastungen, all das Schwere, dass die Ruhe für meine Seele immer wieder angreift? Ich glaube, in Matthäus 16 beschreibt Jesus dann eben einen Weg, wie wir genau das machen können. Und zwar spricht er davon, dass wir uns selbst verleugnen sollen, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen, dass wir ihm nachfolgen sollen und dass wir unser Leben für ihn aufgeben sollen. So, das sagt Jesus, ist jetzt irgendwie der Weg, unsere Seele zu erhalten, unser Leben zu erhalten. Das ist der Weg, wie wir Ruhe finden für unsere Seele. Und ich denke, so ein erster ganz wesentlicher Schritt vielleicht auf diesem Weg ist, dass wir dieser Stimme Gottes immer wieder so Zutritt zu unserem Innersten geben. So, Gott kommt auf die Gästeliste und so all die anderen Stimmen, all das andere, was so an unserer Seele zehrt, muss erstmal am Türsteher vorbei. Und ich finde, das ist auch erstmal hart. Es ist zunächst schon mal hart, so selber in den Spiegel seiner eigenen Seele zu schauen, so ein bisschen tiefer zu graben. Und dann ist es noch härter, finde ich, auch jemand anderes reinschauen zu lassen, beziehungsweise dann sogar reinsprechen zu lassen. So was und wie wir fühlen und denken, so unser Innerstes, das ist ja erstmal unsere Sache, es geht niemand was an. Und ich denke dann genau darin, Gott so an unsere Seele mal ranzulassen, das ist schon mal so ein ganz wesentlicher Aspekt davon, was es bedeutet, uns selbst zu verleugnen, so selbst die totale Kontrolle über unsere Seele aufzugeben. Das ist, was es bedeutet, unser Kreuz auf uns zu nehmen, ihm Jesus nachzufolgen, unser eigenes Leben, unsere eigene Seele ein Stück weit aufzugeben, zu öffnen. Das ist das, wovon Jesus hier spricht, glaube ich. Oder zumindest ein Aspekt davon. Und es gibt einen fantastischen Roman, wie ich finde, von Oscar Wilde, der das wunderbar illustriert, wie schmerzvoll das sein kann, mal so in die eigene Seele reinzuschauen. Vielleicht kennt der eine oder die andere diesen Roman. In der deutschen Übersetzung heißt der Das Bildnis des Dorian Gray. Und dieser Dorian Gray ist zu Beginn des Buches so ein ganz unschuldiger junger Mann mit außergewöhnlicher Schönheit, außergewöhnlicher Ausstrahlung, so Anziehungskraft auf andere Menschen. Und er bekommt dann von einem befreundeten Maler ein Porträt, ein Bild, ein Bildnis von sich selbst geschenkt. Und dieses Porträt hat die Eigenschaft, dass es seine eigene Seele widerspiegelt. Und das Ganze spielt sich ab im London des 19. Jahrhunderts, wo es auch die Auffassung gab, dass sich der Charakter oder die Seele einer Person ganz stark auch in ihrem Äußeren zeigt. Das heißt, eine schöne Person, bei der ging man eher davon aus, dass es auch eine edle, eine moralisch gute, eine tolle Person war. Und insofern war dieses Gemälde super hilfreich für den jungen Dorian, denn der bleibt natürlich nicht so unschuldig, wie er zu Beginn der Geschichte ist, sondern der nutzt seine Anziehungskraft dann schamlos aus, verführt zahlreiche junge Frauen, stürzt sie ins Verderben und begeht allerlei andere Untaten, die Menschen bis in den Tod treiben. So, und die ganze Zeit behält er dabei sein frisches, sein unverbrauchtes, sein anziehendes Äußeres. Und währenddessen verändert sich sein Bild so nach und nach, das Gesicht verzieht sich, er hat Blut an den Händen und es wird irgendwie immer hässlicher und abstoßender. Ich finde das schon mal so eine ganz eindrückliche Illustration irgendwie, so für die Belastung, die auch unsere Seele abbekommt und die an der Oberfläche nicht immer sichtbar sind. Und zu Beginn findet Dorian das dann auch noch ganz amüsant, so nach jeder Übeltat mal wieder bei seinem Bildnis vorbeizugehen, das er irgendwo in der Dachkammer schön weggeschlossen hat, dass es niemand sieht, und amüsiert sich so daran, wie sich das verändert. Aber dann mit der Zeit belastet ihn das doch mehr und mehr, wie hässlich das geworden ist und wie abstoßend. Und er beschließt dann, sich zu ändern. Er will ein guter Mensch jetzt sein und er zieht das dann tatsächlich auch durch, ein junges Mädchen mal nicht auszunutzen, obwohl er die Chance dazu hätte. Und dann geht er so voller Erwartung wieder in seine Dachkammer, um nachzuschauen, ob sich vielleicht schon so eine Kleinigkeit zum Positiven gewandelt hat bei seinem Bild. Und dann stellt er voll Entsetzen fest, dass dieses Bild noch mal ein Stück hässlicher geworden ist, dass es noch abstoßender geworden ist, dass es noch schlimmer aussieht als vorher. Und dann regt er sich fürchterlich darüber auf und ich will euch kurz einen Abschnitt vorlesen, der dann kommt. Ihr findet das auch als Text zum Nachdenken auf Seite 2 im Programmheft abgedruckt. Er wird furchtbar wütend, denn es war ein ungerechter Spiegel, dieser Spiegel seiner Seele, auf den er blickte. Eitelkeit, Gier nach Neuem, Heuchelei, war in seiner Entsagung nicht mehr als das gewesen? Es war noch etwas darin gewesen. Wenigstens meinte er es. Aber wer weiß? Nein, es war nichts weiter darin gewesen. Aus Eitelkeit hatte er sie geschont. Als Heuchler hatte er die Maske der Güte getragen. Um der Neugier willen hatte er es mit der Selbstverleugnung versucht. Er erkannte es jetzt. Und ich will jetzt nicht das Ende dieser Geschichte vorwegnehmen. Es lohnt sich tatsächlich, das Buch mal zu lesen. Aber als ich diesen Abschnitt jetzt auch nochmal durchgeschaut habe für die Predigt, so da hatte ich so den Eindruck oder diesen Wunsch für diesen jungen Mann so von Herzen, dass er spätestens in diesem Moment, wo er vor seiner zerstörten Seele steht, mal die Stimme Gottes wahrnimmt, mal die Stimme Gottes daran lässt. So, deine Seele ist geliebt, es gibt Hoffnung, es gibt Vergebung, es gibt Ruhe für sie. So mit all dem, was auch schrecklich und abstoßend an ihr ist. Dazu ein letztes Beispiel, wie das auch bei uns aussehen kann. So, vielleicht sind wir ja so weit, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt immer die ganze Zeit so von Job zu Job gehüpft und versuchen jetzt Gott irgendwie damit reinzunehmen und ihm auch zu vertrauen, dass er uns da Ausdauer, Durchhaltevermögen schenkt, mal ein bisschen länger mit einer Aufgabe oder mit denselben Kollegen auszuhalten. Also versuchen wir so für die Arbeit zu beten, während der Arbeit auch immer wieder zu beten und dann abends, wenn es vielleicht nicht so geklappt hat, am Ende des Tages auch unseren Frust bei Gott rauszulassen. So, und ich glaube, das kann schon mal so eine erste wertvolle Gotteserfahrung sein, wie wir ihn da mit reinnehmen und uns ihm öffnen können. So, aber möglicherweise steht ja hinter unserem ständigen Weiterziehen, hinter unserer Unruhe, so ein tieferes seelisches Problem. So, vielleicht gibt es ja dann einen Mangel an Teamfähigkeit oder so das ständige Gefühl, dass meine Arbeit nie von niemand wertgeschätzt wird. Oder auch so ein Bedürfnis, dass ich unbedingt Teil von was Größerem sein muss, was so tief sitzt, dass es jetzt kein Arbeitgeber der Welt erfüllen kann. So, und da mal ranzugehen, kann sehr schmerzvoll sein, weil wir eben auch mal mit den Abgründen unserer Seele konfrontiert werden. Aber was würde es für das Wohlergehen, für die Ruhe unserer Seele bedeuten, die Stimme Gottes zur entscheidenden Stimme in diesen inneren Kämpfen zu machen? So, was will es mit euch machen, mal so regelmäßig von der Perspektive des Glaubens her, die Wunden, die Spuren und die Verletzungen eurer Seele zu beleuchten? Ich will euch für heute die Fragen einfach mal mitgeben und wie das im Einzelnen dann aussehen kann. Darum geht es dann auch immer wieder in den Predigten in den kommenden Wochen. So einen Weg, wie wir das auch jetzt während der Fastenzeit, wie einige von uns oder auch wir als Gemeinde das ausprobieren wollen, ist mit dieser Wir-Vier-Fastenzeit-Aktion, die morgen anfängt. Es gibt also noch die Möglichkeit, aufzuspringen. Und so ein Teil dieser Aktion ist das Ruhegebet, heißt das, wo man sich einfach mal hinsetzt und für 10 bis 15 Minuten bewusst Stille vor Gott hält. Und zwar Stille einfach auch, um das zuzulassen, dass so all die Gedanken, die Gefühle, was immer so aus unserer Seele auch hervorkommt, das mal aufsteigen zu lassen, zuzulassen und mit in die Gegenwart Gottes zu bringen. Ich bin tatsächlich gespannt, ich mache das jetzt auch zum ersten Mal, so was das mit uns machen wird. Teil der Aktion ist auch, dass es so eine wöchentliche E-Mail mit einem Impuls dazu gibt und in der ersten E-Mail, die jetzt diese vergangene Woche rausging, gab es ein sehr schönes Zitat von Henry Nouwen, mit dem ich schließen möchte. Und zwar lautet das, was ist Gebet? Beten heißt, auf die Stimme zu hören, die mich Geliebter nennt. Die sagt, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Amen.